Deutschlandfunk, der Tag.
Wer hier schwere Straftaten begeht oder ein Sicherheitsrisiko für die Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland ist, der muss dann das Land auch wieder verlassen, auch wenn er aus Afghanistan stammt.
So wie Hamburgs sozialdemokratischer Innensenator Andi Grote argumentieren jetzt viele nach dem tödlichen Messerangriff in Mannheim. Dabei gilt im Moment, die Herrschaft zum Beispiel der Taliban in Afghanistan gilt als so grausam und so gefährlich, macht das Land so unsicher, dass niemand dorthin zurückgeschickt wird, auch kein Krimineller oder Gefährder. Die Diskussion darüber schauen wir uns gleich genauer an. Und wir erfahren außerdem, wie Regierung, Behörden und Polizei rund um die Fußball-Europameisterschaft für Sicherheit sorgen wollen. Das ist der Tag für diesen 4. Juni 2024. Ich bin Jasper Barenberg. Auch wenn der mutmaßliche Attentäter von Mannheim gut integriert schien, immer mehr Hinweise deuten offenbar doch darauf hin, dass der tödliche Angriff auf Teilnehmer an einer islamkritischen Kundgebung in Mannheim islamistisch, extremistisch motiviert war. Warum sich daran jetzt Forderungen nach einer härteren Abschiebepolitik anschließen, das hat mir meine Kollegin Katharina Hamburger erklärt.
Ich würde sagen, das hat zwei Komponenten. Das eine ist, weil wir es in dem Fall mit einem Täter zu tun haben, der aus Afghanistan kommt. Der ist 2013 nach Deutschland gekommen. Zunächst ist sein Asylantrag abgelehnt worden, aber er hat einen sogenannten Abschiebestopp bekommen wegen der Menschenrechtslage in Afghanistan. Also man hat ihn deswegen eben nicht abgeschoben oder eben ausgewiesen. Im Moment hat er sogar einen befristeten Aufenthaltstitel, weil er mit einer Deutschen verheiratet ist und zwei Kinder hat. Es ist nämlich auch möglich, der wäre 2026 ausgelaufen, dieser befristete Aufenthaltstitel. Also das ist eben das eine, dass man sagt, wir haben es hier mit jemandem zu tun aus einem Staat, in den wir im Moment nicht abschieben und deswegen ist diese Debatte wieder aufgeflammt. Ich würde sagen, dahinter steckt aber auch die Frage, die jetzt da wieder aufkommt, wie handlungsfähig ist der Staat? Man will jetzt ein Zeichen setzen, wir lassen uns da nicht auf der Nase rumtanzen. Na, wir haben es im O-Ton gehört, wer schwere Straftaten begeht, der kann seinen Schutzstatus verlieren, unterwiegt das Sicherheitsinteresse dann Deutschlands mehr. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist Wahlkampf. Also das dürfte schon auch noch mit eine Rolle spielen, dass da jetzt viele sehr weit nach vorne gehen und eben sowas fordern. Was man immer dazu sagen muss, das ist mir auch mal wichtig, dass das ganze Thema nicht einfach nur eines ist von wollen oder nicht wollen, sondern dass da ganz viele rechtliche und praktische Fragen noch mit dranhängen, über die wir aber sicher gleich noch sprechen.
Ja, dann lass uns da anschließen. Was sind denn im Moment die Regeln, wenn wir jetzt speziell auf eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen schauen, nämlich Straftäter, verurteilte Straftäter, das sind die einen, die immer wieder genannt werden. Sogenannte Gefährder sind die anderen, also Menschen, die von den Sicherheitsbehörden unter Verdacht stehen, möglicherweise hier auch Anschläge verüben zu wollen. Also Straftäter auf der einen, Gefährder auf der anderen Seite. Und dazu sagen muss man, es geht auch nicht um alle möglichen Länder, sondern speziell um Länder wie Afghanistan oder eben Syrien auch, also Staaten, die eigentlich geächtete Staaten sind, wo wir die Regierung so ohne weiteres gar nicht anerkennen.
Ja, also es ist so, dass wenn jemand hier eine gewisse Straftat begeht, also es gibt eine rechtliche Hürde für gewisse Straftaten und dann eben auch Verurteilungen vor allem, ne, wie hoch ist zum Beispiel die Freiheitsstrafe, was ist genau die Tat, für was ist jemand verurteilt worden, dann kann es sein, dass es in Deutschland so ist, dass das Sicherheitsinteresse oder beziehungsweise das Ausreiseinteresse Deutschlands stärker ist oder stärker überwiegt als dann das mögliche Bleiberecht einer Person. Und das trifft eben dann auf Straftäter, auf Gefährder zu. Was aber eben immer noch gilt, dass es eben Fälle gibt, bei denen Menschen dann doch nicht ausgewiesen werden können beziehungsweise abgeschoben werden, auch wenn sie Straftäter sind oder Gefährder und das Ausreiseinteresse der Bundesrepublik sehr, sehr hoch wiegt. Das betrifft dann unter anderem eben die Menschenrechtslage in dem jeweiligen Zielland. Und da wären wir jetzt bei Afghanistan und Syrien. Wenn eine konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht, also zum Beispiel jemand im Zielland gefoltert werden könnte, dann darf diese Person nicht abgeschoben werden. Das gilt eben auch für Gefährder und Straftäter. Das ist Völkerrecht. Deutschland hält sich daran. Wir sind ein Rechtsstaat. Und entsprechend ist das eben schwierig umzusetzen. Ausschlaggebend für eine Bewertung der Menschenrechtslage in dem jeweiligen Zielland ist unter anderem die Bewertung der Sicherheitslage durch das Auswärtige Amt. Die ist ein Teil von solchen Bewertungen, aber nicht nur. Dazu kann zum Beispiel auch kommen, das persönliche Umfeld einer Person, zum Beispiel hat sie ein familiäres Netzwerk auch. Das sind so die tatsächlich rechtlichen Hürden. Dazu kommen auch noch praktische. Das ist, ne, du hast es gesagt, geächtete Staaten, Staaten, mit denen Deutschland keine diplomatischen Beziehungen unterhält. Syrien, da ist das Assad-Regime an der Macht. Afghanistan, da sind die Taliban an der Macht. Wenn man eine Person tatsächlich, also wenn es eine Einzelfallentscheidung gäbe, im äußerst unwahrscheinlichen Fall, dass jemand möglicherweise abgeschoben werden könnte, weil man sagt, die Sicherheitslage, die Menschenrechtslage lässt es zu, dann müsste man ja trotzdem noch mit dem jeweiligen Zielland sprechen, also mit den Taliban oder eben mit dem Assad-Regime und diesem Regime dann möglicherweise auch etwas bieten, dass es seine, obwohl es eine völkerrechtliche Verpflichtung ist, Staatsbürger eben auch wieder zurücknimmt. Also wie weit geht man da und was will man das denn tatsächlich? Diese Frage muss man sich dann auch stellen. Was auch noch eine Rolle spielt, das ist eine Erwägung.
Katharina, wir kommen gar nicht mehr hinterher.
Ja, ich weiß, aber ich muss mit dem dritten Punkt, lass mich den noch schnell einsagen, dass es natürlich auch immer eine Frage ist, wie sicher sind Behörden, die so eine Abschiebung durchführen, also Bundespolizeibeamte zum Beispiel, sind die dann in einem Land, wenn sie jemanden begleiten müssen, möglicherweise auch gefährdet? Das spielt auch eine Rolle.
Okay, Katharina, lass uns ein paar Punkte nochmal ansprechen. Die rechtlichen Hürden hast du am Anfang genannt. Und diese rechtlichen Hürden, erklär uns das nochmal. Das heißt, niemand darf nach bestimmten Prinzipien in einen Staat zurückgewiesen werden, ausgeflogen werden, bei dem ihm Gefahr für Leib und Leben droht im Grunde.
Ja, genau. Das findet sich bei uns im Aufenthaltsgesetz, wer es nachlesen möchte, Paragraph 60. Da ist das alles aufgeführt, relativ komplex mit verschiedenen Optionen, Möglichkeiten, was für wen gilt. Aber eben, dass wir ein Prinzip haben, dass wir Menschen nicht dorthin schieben, wo ihnen möglicherweise der Tod droht, wo ihnen möglicherweise Folter droht. Und das ist ja in Staaten wie Afghanistan, auch in Syrien, nicht unwahrscheinlich. Die Menschen haben einen Grund, warum sie herkommen. Wir haben eine große Schutzquote aus diesen Ländern, dass den Menschen das dort passiert, wenn sie abgeschoben werden.
So, wir behalten diese Hürden im Hinterkopf, diese verschiedenen, die es gibt, auch die praktischen, kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück, weil jetzt würde ich gern wissen, wenn das die Lage ist, wenn das die Regeln sind, gerade mit Blick auf Afghanistan oder Syrien, welche Forderungen liegen denn jetzt auf dem Tisch? Wir wissen, die Union fordert schon länger Menschen öfter und wieder zurück nach Afghanistan beispielsweise zu schicken. Das Neue scheint mir jetzt zumindest zu sein, dass das auch aus den Reihen der Ampel jetzt kommt, insbesondere von der SPD und auch der FDP, oder?
Von der FDP ist es tatsächlich gar nicht so neu, da kommt es immer wieder. Es ist auch etwas, was in der Innenministerkonferenz immer wieder mal diskutiert wird, auch eben von SPD-Innenministern. Da wird dann, weil wir ja manchmal diese akute, aktuelle Lage nicht haben, das dann gar nicht so genau angeguckt oder beziehungsweise das flutscht dann so ein bisschen durch, vielleicht in den Nachrichten. Aber das Innenministerium prüft das ja schon seit längerem, ob das möglich ist, eben auch auf Anregung der IMK, der Innenministerkonferenz hin. Interessant finde ich bei der SPD den Schwenk bei Syrien, weil die Unionsinnenminister vor einigen Jahren sich dafür eingesetzt haben, dass man da den Abschiebestopp aufhebt. Also es gab einen generellen Abschiebestopp, den wir jetzt nicht mehr haben. Jetzt sind es eben Einzelfallentscheidungen und dieser Abschiebestopp ist dann damals aufgehoben worden. Und dann hat die SPD aber gesagt, na ja, werden wir mal gucken, wird sich eh nicht umsetzen lassen, fanden das alles so ein bisschen, ja, ambitioniert von der Union, beziehungsweise auch, ja, schwierig eigentlich, sind es trotzdem mitgegangen, finden aber seitdem tatsächlich auch keine Abschiebungen nach wie vor nach Syrien statt, muss man sagen.
Okay, dann kommen wir zu Hamburgs sozialdemokratischem Innenminister, zu Andi Grote, den wir schon gehört haben mit seiner allgemeinen Aussage. Jetzt will er in der Innenministerkonferenz da in vielen Details drüber sprechen. Was fordert er denn? Was schlägt er vor?
Also es sind zwei Dinge. Das eine ist das, was ich ganz am Anfang mal angesprochen habe. Das betrifft die rechtlichen Hürden, ab wann jemand auch mit einem Schutzstatus trotzdem ausgewiesen werden kann oder ein Ausländer hier in Deutschland mit einer Aufenthaltsgenehmigung, wann das Ausweisungsinteresse Deutschlands sehr hoch wiegt und der sagt, da müssten die rechtlichen Hürden herabgesenkt werden, nennt er als Beispiel, dass das zum Beispiel auch passieren kann, wenn jemand zum Hass auf Teile der Bevölkerung aufruft. Das ist das eine. Zum anderen ist in dem Antrag, den er jetzt in die Innenministerkonferenz eingebracht hat, drin, dass diese Innenministerkonferenz, die aus den Landesinnenminister und Ministerinnen besteht, die Bundesinnenministerin bittet, sich auf Ebene der Bundesregierung weiterhin dafür einzusetzen, dass alle rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten vollständig ausgeschöpft werden, um Menschen um Gefährder und Straftäter auch nach Afghanistan und Syrien abschieben zu können. Also dass man das nochmal ganz genau prüft. Und man möchte auch, dass das Auswärtige Amt eben diese Sicherheitslage für Afghanistan und Syrien, bei Syrien ganz speziell die Lage um Damaskus herum, weil es da um Flüge auch geht, dass man das auch nochmal aktualisiert und überprüft. Und ein dritter Punkt, er will, dass man eine Vereinbarung mit Pakistan macht, mit abgeschobene Afghanen nach Pakistan gebracht werden können und von dort über den Landweg dann wiederum nach Afghanistan, weil die ja eine gemeinsame Grenze haben.
Jetzt habe ich ein Problem, weil wenn ich das nehme, was du vorher gesagt hast, dann hast du gesagt, die Gerichte entscheiden oft, dass jemand nicht nach Afghanistan abgeschoben werden kann, weil ihm dort Menschenrechtsverletzungen drohen. Und du hast auch gesagt, es soll jetzt das BMI aufgefordert werden, also die Bundesinnenministerin, alles zu prüfen, was rechtlich und tatsächlich möglich ist. Mein Eindruck ist, und das sagt ja auch die Bundesinnenministerin, das tun sie doch schon, oder?
Genau, die überprüfen das jetzt. Ich kann mir noch nicht so genau vorstellen, was bei dieser Prüfung tatsächlich rauskommt. Und selbst wenn das Auswärtige Amt auch die Sicherheitslage vielleicht ein bisschen anders bewertet, könnte es schon noch, also ist es ja auch so, dass das nicht die einzige Grundlage ist für eine Entscheidung von Gerichten. Also was die rechtlichen Hürden betrifft, weiß ich gar nicht so sehr, was dabei tatsächlich rumkommen kann. Was die praktischen Hürden betrifft, ist es auch so ein bisschen schwierig. Also was will man möglicherweise den Taliban eben bieten, um Staatsbürger zurückzunehmen? Will man ihnen Geld bieten oder andere Dinge? Das kann man sich oder muss man sich dann natürlich überlegen, wenn man das möchte. Dass man sagt, es gibt Einzelfälle und dann können wir Leute nach Afghanistan abschieben.
Wenn ich es richtig sehe, ist das ja auch, was so etwa die Grünen jetzt einwenden, von denen es ja immer heißt, die sperren sich dagegen eine strengere Linie und gegen die Möglichkeit, das rechtlich und tatsächlich dann noch viel weiter auszuschöpfen. Die Grünen sagen ja, also wollen wir wirklich diplomatische Beziehungen zu einem Staat wie der Taliban in Afghanistan und wollen wir dann denen auch noch Geld dafür geben, wenn wir ein Rücknahmeabkommen abschließen. Das wäre eine Konzession, die man dann machen müsste, zum Beispiel.
Zum Beispiel, weiß nicht, ob man, ne, wie weit man da gehen muss. Es gibt natürlich das völkerrechtliche oder die völkerrechtliche Verpflichtung, Staatsbürger zurückzunehmen, aber ob man jetzt die Taliban dazu bringt, das von sich aus zu tun, naja, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Und dann muss man ja auch gleichzeitig noch eben sicherstellen und das möglicherweise dann auch mit den Taliban irgendwie besprechen, dass diese Person, die man dann abschiebt, tatsächlich dort keine Bedrohung für Leib, Leben, Freiheit droht. Das sind alles Hürden, die ich im Moment zumindest nicht sehe, dass sie einfach zu überwinden sind.
Und du hattest ja auch erwähnt, dass es unter anderem auf das Auswärtige Amt ankommt. Das Außenministerium legt regelmäßig Einschätzungen vor, wie etwa die Lage in Afghanistan ist. Und wenn jetzt der SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagt, also das Auswärtige Amt soll, Zitat, endlich den Weg freimachen, was meint dieser Politiker damit? Um was geht's dann? Sollen die einfach mal so von heute auf morgen ihre Einschätzung ändern, weil es besser passt?
Ja, und das wird natürlich so nicht funktionieren, weil diese Einschätzung auf vielen verschiedenen Faktoren beruht, unter anderem auch geheimdienstlichen Informationen, die man möglicherweise dann hat, Einschätzungen von NGOs, von vor Ort, solche Dinge fließen meines Wissens damit rein. Und das ist ja kein politisches, na, ich schätze mal so ungefähr ab, wie könnte es denn sein in Afghanistan, sondern das sind ja schon Fakten, mit denen man die Sicherheitslage dort belegen muss, weil das natürlich auch rechtssicher sein muss, gerade eben, wenn es dann eine Rolle spielt, ob man jemanden abschiebt oder nicht. Also das lässt sich nicht so einfach mal ändern, weil man es jetzt politisch gerne möchte, sondern da muss man sich dann schon auch an die Regeln halten.
Und bleibt am Ende möglicherweise der Eindruck, den ich hier jedenfalls in der Redaktion heute gehört habe, dass also viele nicht nachvollziehen können, wenn jemand eine Straftat begeht und sei es insbesondere eine Gewalttat wie die jetzt in Mannheim, dass dann eben seine Rechte am Ende höher wiegen, dass das alles wahnsinnig lange dauert und dass das Sicherheitsinteresse, was es ja zweifellos gibt, dass das dann so zurückstehen muss. Also dass diese Abwägung für viele unerklärlicherweise zu oft darauf hinausläuft, dass eben die Rechte des Einzelnen dann höher gewichtet werden als das Sicherheitsinteresse Deutschlands, das auch die Bundesinnenministerin jetzt wieder erwähnt hat, dass das eigentlich in vielen Fällen dann den Ausschlag geben sollte.
Ja, und das ist eine total schwierige also für Politik total schwierig zu kommunizieren, warum das so ist. Und das hat ja viel mit Emotionen, mit Gefühl auch zu tun. Niemand beugt sich über Gesetzestexte, wer nicht gerade Hobbyjurist ist oder eben tatsächlich Jurist ist und sagt, so ist es aber tatsächlich. Und und trotzdem muss man das in einem Rechtsstaat eben auch akzeptieren, dass wir gewisse Grundsätze haben und dass wir eben nicht mehr so ein Rechtsstaat wären, wenn wir diese Grundsätze nicht einhalten würden. Und das, finde ich, muss Politik dann auch kommunizieren. Ist die Frage, ob man das mit so einer Debatte tatsächlich auch gut über die Bühne bringt oder ob man vielleicht nicht Erwartungen schürt, die man so nicht erfüllen kann, weil man sich zu wenig ehrlich macht und immer nur so im Halbsatz sagt, naja, so einfach ist das ja dann doch nicht. Also, dass man die Debatte führt, würde ich sagen, ist nicht verkehrt zu sagen, wir überprüfen das immer wieder, wir schauen da immer wieder hin, wie ist das eigentlich, gerade weil es eben auch dieses Gefühl in der Bevölkerung gibt, aber gleichzeitig muss man auch erklären, warum es vielleicht problematisch ist und welche rechtlichen Standards dahinter stehen.
Und wenn wir über Erwartungen reden, in 2 Wochen ist wieder Innenministerkonferenz, die Bundesinnenministerin wird dann wieder zu Gast sein. Nancy Faeser hat heute schon gesagt, dass es um diese Abwägung geht. Erwartest du jetzt da in nächster Zeit irgendwelche Bewegung oder ist das eine Debatte, die man immer wieder mal führen muss, eben um sich zu vergewissern, dass wir bei dieser schwierigen Abwägung dann hoffentlich die richtigen Entscheidungen getroffen haben?
Also ich glaube, dass diesen Antrag, den Andi Grote da einbringt, dass der schon auch durchgehen könnte bei der Innenministerkonferenz. Ich glaube, da sind Unions- und SPD-Innenminister sich dann doch sehr einig in den Ländern. Aber dass sich jetzt am Sachstand was ändert, ich meine, ich habe keine Glaskugel hier, aber ich halte es relativ unwahrscheinlich, dass das jetzt schnell passieren wird. Die Sicherheitslage in Afghanistan wird sich in den nächsten Wochen nicht massiv ändern, eben auch die in Syrien nicht. Und entsprechend daran muss man sich ja auch immer wieder entlanghangeln. Die Debatte wird uns also weiterhin verfolgen.
Katharina, vielen Dank nach Berlin.
Gerne.
Die Chancen waren da, wie gesagt. Es hat einfach im letzten Drittel ein bisschen was gefehlt. Das müssen wir jetzt aufarbeiten in den nächsten Tagen.
Eine wichtige Durchsage der Polizei an alle Personen im Stadion.
Beklemmender Moment gestern nach dem Testspiel der Nationalmannschaft gegen die Ukraine. Aus dem Stadion in Nürnberg darf erst einmal niemand raus, weil die Polizei eine konkrete Gefahrensituation ausgemacht hatte. Eine Viertelstunde später folgt die Entwarnung und trotzdem war das kurz vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft so etwas wie ein Vorgeschmack darauf, wie wichtig das Thema Sicherheit bei diesem Großereignis sein wird. Das habe ich Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion gefragt.
Ja, definitiv. Also ich habe das gestern auf X gelesen. Da hat der Kollege Günther Klein, der Journalist vom Merkur ist, der war im Stadion und hat dann geschrieben, Gefahrendurchsage, wir dürfen nicht raus. Und da war ich erstmal so, oh. Und dann hatte ich zum Glück sehr schnell gesehen, dass es dann halt auch wirklich schnell Entwarnung gegeben hat. Es gab halt einen herrenlosen Koffer außerhalb des Stadions. Den hat die Polizei dann untersucht und hat dann schnell festgestellt, es ist halt keine Bombe oder sonstiges, sondern es ist halt einfach nur ein leerer Koffer. Aber ja, das zeigt eben, dass erstens die Polizei wirklich darauf achtet und da auch wirklich auch lieber einmal zu viel als einmal zu wenig dann so eine Warnung durchgibt. Und wir hatten ja nun 2015 auch eben mit der deutschen Nationalmannschaft in Paris den Terroranschlag, wo es 2 Attentäter eben nicht ins Stadion geschafft haben. Aber es war halt auch nur einem Ordner zu verdanken, dass das damals eben nicht noch im Stadion schlimmer ausgegangen ist, neben den ganzen Anschlägen, die es damals in der Stadt gab. Das heißt, dieses Thema beschäftigt alle Fußballorganisatoren spätestens seit dann und wird eben bei der EM auch eine große Rolle spielen angesichts der aktuellen Weltlage.
Jetzt sind wir, glaube ich, ganz gut eingestimmt. Du hast 2015 erwähnt und wir haben kurz über den Vorfall gestern Abend gesprochen. Dass wir jetzt genauer darüber sprechen, hängt ja damit zusammen, dass die Bundesinnenministerin heute eine Pressekonferenz gemacht hat, zusammen mit dem nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Reul, wo es nochmal genau darum gehen sollte. Also wie schätzen die Sicherheitsbehörden die Situation im Vorfeld dann mit Blick auf den Start der EM ein und welche Maßnahmen ergreifen Sie, damit alles nach Möglichkeit sicher für alle Beteiligten abläuft? Hast du da heute was mitgenommen aus der Pressekonferenz, was du jetzt vorher noch nicht so gewusst hast, oder gibt es irgendeine Überraschung, die dir in Erinnerung ist?
Also wirklich überraschend war da heute eigentlich nicht so wirklich was, weil halt einfach nochmal die Maßnahmen vorgestellt wurden, die eben seit vielen Monaten jetzt geplant ist. Also das ist natürlich ein Event, was eine unfassbar lange Vorlaufzeit hat, auch für die Sicherheitsbehörden. Es war nochmal wichtig, glaube ich, den beiden auch ein Gefühl auszustrahlen. Wir tun alles, was eben möglich ist. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber wir tun eben alles das, was möglich ist. Und Nancy Faeser hat auch gesagt, es gibt keine konkrete Bedrohungslage gegen die Europameisterschaft, aber es gibt halt eine abstrakte Bedrohungslage, eine abstrakte Gefahrenlage. Das hängt mit dem Angriff der Hamas und dem 7. Oktober zusammen und dem Krieg in Gaza. Es hängt damit zusammen, dass es natürlich mit der Ukraine ein Team gibt, in Gaza. Israel ist nicht mit dabei, aber das hat die Sicherheitslage aber natürlich trotzdem in Deutschland auch beeinflusst seitdem. Wir haben mit der Ukraine ein Team mit dabei, das eben in einem Angriffskrieg sich verteidigen muss gegen Russland. Da könnte eine Bedrohung womöglich auftauchen. Das ukrainische Team hat auch nochmal besonderen Schutz bekommen. Und dann haben wir natürlich all das, was sonst rund um viele Menschenmengen passiert. Wir haben von Taschendiebstahl bis Terroranschlag all das, was wirklich auf den Radaren der Sicherheitsbehörden dann eben auftauchen muss. Und es gibt, auch wenn Nancy Faeser sagt, es gibt keine konkrete Bedrohungslage, es gibt eben schon Bilder, die in IS-Propagandazeitschriften auftauchen und auch von Ablegern des ISPK auftauchen, wo ein Mann bewaffnet abgebildet ist und dahinter ist ein Fußballstadion und da sind auch Spielorte München, Dortmund, Berlin da drauf. Und auch dazu hat Herbert Reul, der Innenminister von NRW, heute Stellung bezogen und gesagt, ja, wir kennen das und wir bewerten das so.
Man wird oft gefragt, ob diese aktuellen Veröffentlichungen des ISPK, diese einschlägigen Bilder, die jetzt gezeigt werden, ob die uns überraschen. Nein, die überraschen natürlich keinen Polizisten, weil die kennen wir. Und die heißen noch lange nicht, dass jetzt daraus abgeleitet ist, es passiert morgen was. Sondern das sind eigentlich manchmal auch Fotos, die eine Verunsicherung in der Bevölkerung organisieren sollen.
Also sagen wir vielleicht noch dazu, ISPK, das ist dieser Ableger der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat in Afghanistan. Häufiger in Erscheinung getreten in letzter Zeit, postet jetzt also auch Videos. Und wenn wir das nehmen, was der Herbert Reul jetzt gesagt hat und das, was Nancy Faeser sagt, also es gibt eine angespannte Lage, aber wir haben keine konkreten Hinweise, dann meint er und illustriert mit diesem Beispiel genau das. Wir wissen, dass da Leute unterwegs sind, die solche Sportgroßveranstaltungen im Visier haben als mögliche Orte für Anschläge, aber konkreter haben wir noch nichts.
Genau, das ist genau die Aussage und das war auch das Gefühl, was sie heute halt auch vermitteln wollten.
Hast du denn auch den Eindruck gewonnen, dass die Innenministerin jetzt speziell sozusagen die Gefahr, die vom Islamismus ausgeht, als die größte oder mit einer der größten jetzt im Vorfeld oder zur EM betrachtet?
Das ist, glaube ich, eine der größeren Gefahren. Aber sie hat doch zum Beispiel auch Cyberkriminalität ganz klar nochmal benannt, auch weil danach gefragt wurde, was hat sich denn seit der WM 2006 verändert? Und da meinte sie eben, naja, also damals war das war Cyberkriminalität nicht ganz so ein großes Thema. Heute ist eben, sind die Abläufe doch nochmal deutlich digitalisierter. Und wenn jemand sich zum Beispiel in das UEFA-Ticketsystem hacken würde, dann gäbe das natürlich auch Auswirkungen. Oder wenn auf einmal der öffentliche Nahverkehr irgendwie angegriffen werden würde. Also das sind ganz viele verschiedene Szenarien, auf die man sich da vorbereitet. Was auch genannt wurde, waren zum Beispiel Drohnen. Gab es 2006 auch nicht. Ist natürlich auch eine neue Bedrohungslage, auf die man sich einstellen muss. Da gibt es jetzt eben Flugverbotszonen, die auch für Drohnen gelten. Und Herbert Reul hat dann auch gesagt, wir haben die technischen Mittel, um diese Flugverbotszonen auch durchzusetzen. Da würde ich jetzt einfach mal vermuten, da gibt es halt Jammer, das heißt, die dann dafür sorgen, dass die Drohnen abstürzen und eben nicht dahin kommen, wo dann entweder die Fans aufs Stadion warten oder es eben auch so die Fanszonen in den Städten geschützt werden, die es halt gibt.
Vermuten ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil wir wissen ja beide.
Sie waren immer sehr vorsichtig, konkrete Nachfragen zu Einsatztaktiken natürlich nicht zu beantworten, so, weil das eben natürlich logischerweise nicht in die Öffentlichkeit soll.
Die wollen sich nicht in die Karten gucken lassen, weil sie niemanden vorwarnen wollen, was sie alles in der Hinterhand haben. Wir haben aber schon ein bisschen mehr über die Frage erfahren, wie und wo soll denn eigentlich von Seiten der Sicherheitskräfte jetzt rund um die Europameisterschaft Sicherheit organisiert werden? Was wissen wir dazu jetzt?
Herbert Reul hat den schönen Satz gesagt, Neuss wird Polizeihauptstadt Deutschlands. Ich weiß nicht, ob Neuss so stolz auf diesen Titel ist, aber vielleicht schon. Es wird in Neuss eben ein großes Lagezentrum geben, wo die Einsätze zentral koordiniert werden. Das hat natürlich dann den Vorteil, dass eben sehr schnell die Wege in Lagen dann sozusagen funktionieren können und man nicht eben auf verschiedenen Ebenen womöglich noch lange rumtelefonieren muss, sondern da die Leute im Zweifelsfall direkt vor Ort sind. Und den Vorteil gibt es auch, da sitzen auch ausländische Polizistinnen und Polizisten, die eben die Fanszenen der jeweiligen teilnehmenden Länder auch kennen und vielleicht ihre einzelnen Fans tatsächlich auch kennen. Also es gibt szenekundige Beamte eben auch im Ausland, die dann auch sagen können, auf den müssen wir ein Auge haben, wenn der sich so verhält. Oder ja, wir wissen, die sind sehr laut, die sehen aggressiv aus, aber die tun nichts. Und das sind natürlich ganz wertvolle Informationen für deutsche Polizistinnen und Polizisten, die natürlich nicht wissen, wie jetzt ein georgischer Fan in Deutschland sich womöglich verhält, der zum ersten Mal dann auch in Deutschland ist. Und man muss auch dazu sagen, wo wir gerade über Fans sprechen, dass die Fans bei einer Europameisterschaft häufig ja auch andere Fans sind, als wir das zum Beispiel aus der Fußball-Bundesliga kennen. Also in der Fußball-Bundesliga haben wir ja die Ultraszenen, die sehr gut organisiert sind, und solche Szenen gibt es zwar vereinzelt auch, wir haben das gesehen bei der letzten Europameisterschaft, die Ungarn zum Beispiel, aber sehr häufig ist das ein anderes Publikum und auch ein friedvolleres Publikum, abgesehen eben von den einigen wenigen Hooligans zum Beispiel, die wir auch bei der EM 2016 in Frankreich eben erlebt haben und da dann für Randale gesorgt haben.
Jetzt hast du eben ein ganz interessantes Beispiel geschildert und gesagt, also diese ausländischen Polizeikräfte, die dann dabei sind und die ihre Szenen jeweils sehr gut kennen, die können unter Umständen sogar sagen, diese spezifische Person, die sollten wir im Auge haben, die kennen wir schon. So, das bringt mich zu der nächsten Frage, weil die Welt hat sich weitergedreht seit den letzten Großveranstaltungen. KI ist ein Riesenthema, auch im Sicherheitsbereich. Hast du den Eindruck, da gibt es ganz neue Technologien, die jetzt mehr oder weniger ausgesprochen auch im Einsatz sein werden? Spielt das eine Rolle?
In Deutschland nicht. Also bei dieser Europameisterschaft wird es keine KI-unterstützte Überwachung geben. Die wird es geben bei den Olympischen Spielen in Paris. Die hat es auch gegeben bei der WM in Katar. Da war ich in einem Lagezentrum, wo sie mir dann auch erzählt haben, wenn wir hier ein Gesicht in das System reinfüttern, dann finden die Kameras das dann im Stadion. Sie haben das Beispiel benutzt, dass sie gesagt haben, ja, wenn ein Kind seine Mutter verliert, dann nehmen wir das Bild vom Kind und dann finden die beiden zusammen. Das kann man aber natürlich für ganz andere Zwecke auch nutzen, gerade in autoritären Regimen. Also wenn da jemand eine Regenbogenflagge im Stadion geschwungen hätte, das Gesicht hätte man auch sehr schnell erkannt und man hätte den rausziehen können, sehr einfach. Solche Techniken gibt es in Deutschland nicht. Das wird von Seiten der Polizei teilweise auch bedauert, dass es eben diese Möglichkeiten nicht gibt. Das gibt es eben in Paris. Also da werden wir das erleben, dass es eben auch in einem demokratischen Staat solche Überwachungstechnologien gibt. Hat eben den Vorteil, eine KI kann natürlich viel größere Datenmengen verarbeiten, als das ein Mensch könnte. Hat aber natürlich auch Nachteile. Die KI ist teilweise noch nicht gut genug. Also Menschenrechtsorganisationen sagen, Umarmungen werden da teilweise als Würgeangriffe dann irgendwie umgedeutet. Und es stellt natürlich die ganz große Frage an uns als Gesellschaft. Möchten wir, also wie groß soll die Überwachung sein? Wie wägen wir ab zwischen Sicherheit und den Persönlichkeitsrechten des Einzelnen? Und da sind Sportereignisse eben, das sehen wir jetzt an Olympia in Paris und auch an anderen Sportereignissen in der Vergangenheit, halt auch immer ein Zeitpunkt, um solche Technologien einzuführen, weil da im Zweifelsfall das Pendel Richtung Sicherheit umschlägt, weil natürlich keiner von uns möchte ja, dass es zum Beispiel jetzt auch während der EM einen Terroranschlag gibt. Also das möchte ja nun wirklich keiner. Und mit so einer Argumentation kann man eben solche auch weitreichenden Überwachungssysteme dann im Zweifelsfall mal durchsetzen. Und wenn sie einmal da sind, sagen Kritiker, ist es halt schwer, die wieder zurückzuführen. Und das ist eben das Schwierige rund um Sport, Großereignisse auch.
Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann bist du mit dieser Form der Abwägung in Deutschland auch im Prinzip einverstanden. Du hast die Unterschiede zu Frankreich erklärt. Du hast die Gefahren, die da auch lauern können in einem Staat wie Katar, beschrieben. Also das ist eine schwierige Abwägung, weiß man meistens auch dann erst hinterher. Aber wenn ich dich richtig verstehe, du findest das jetzt nicht ein Riesennachteil oder ein Versäumnis gar, dass da nicht massiv KI zum Einsatz kommt. So wie die aufgestellt sind, hast du das Gefühl, ist das schon ganz richtig.
Also ich bin kein Experte für KI-Technologie und im Zweifelsfall würde ich im Moment sagen, bin ich für meine Werteabwägung tatsächlich bei dem Punkt, dass ich sage, ich schätze meine persönliche Freiheit dann mehr und möchte tatsächlich, wäre da sehr vorsichtig, solche Technologien einzuführen. Und
verändert ja auch das ganze Ereignis.
Es verändert das ganze Ereignis. Und ich hatte auch mal mit einem Experten gesprochen, der sagte, ja, gerade Sportereignisse sind eben ein guter Experimentierort, weil die Zuschauer zum Beispiel im Stadion auch gewohnt sind, dass sie gefilmt werden. Also das ist sowieso ein öffentlicher Raum mit vielen Kameras. Und da fällt das dann gar nicht so auf. Und ich war einfach vorsichtig, dass man von solchen Großereignissen dann die Argumentation ableitet, dass man für Sicherheit alles unternehmen sollte. Dann müssen wir eben mit einem Restrisiko leben als Gesellschaft. Und das ist eben eine Abwägung, die wir als Gesellschaft dann treffen müssen, die jeder Einzelne treffen muss. Hoffen wir, dass es keinen Anschlag geben wird und dass die Maßnahmen, die wir jetzt getroffen haben, ausreichen.
Das war der Tag für diesen 4. Juni 2024. Heute mit Theo Geers und Jasper Bachenberg im Team. Danke fürs Interesse und tschüss.